Und es ist vollkommen illusorisch zu sagen, wir bauen jetzt 3 Jahre unsere perfekte Dateninfrastruktur auf und dann starten wir mit KI. Ganz im Gegenteil, der Druck ist groß, schnell zu starten.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyndong Podcast, der ersten Folge im Jahr 2026. An der Stelle auch allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes neues Jahr. Mein Name ist Mario Zillmann, Partner bei Lyndong, und ich freue mich heute ganz besonders auf die erste Folge des Jahres, denn sie ist auch, finde ich, eine ganz besondere, zu der ein schönes Sprichwort perfekt passt, was ich in der Vorbereitung auf die Sendung gefunden habe. Einmal ist es ein Test, zweimal ist es eine Gewohnheit. Und ab dem dritten Mal wird es zur Tradition, und heute beginnen wir hier die Tradition, denn ich bin heute tatsächlich zum dritten Mal in Folge direkt zum Jahresanfang in Dortmund und spreche mit Gero Presser und Christian Schneider von Data Sliders über Entwicklungen und Trends rund um das Thema Data und AI und auch dann etwas konkreter auch über Entwicklungen und Trends bei der Einführung von Datenlösungen und der KI-Transformation, also eigentlich ein absolutes Hot Topic in der aktuellen Zeit. Lieber Gero, lieber Christian, freut mich sehr über die Einladung. Schön, dass wir jetzt eine Tradition haben. Und stellt euch ja bitte einmal kurz vor, bevor wir in Medias Res gehen. Wer mag beginnen?
Ja, ich fange gerne an. Gero Presser, 73 geboren, vor 25 Jahren die Firma Quinscape gegründet, aus der dann später Datasiders hervorgegangen ist, und bei Datasiders bin ich als CEO tätig, habe einen Informatik-Hintergrund, aber mich immer mehr in die betriebswirtschaftliche Richtung entwickelt.
Dankeschön. Ja, wenn ich ein Steckenpferd habe, ist es mit Sicherheit Datenqualität, früher belächelt und jetzt im Zeitalter von KI dringend nötig. Mein Name ist Christian Schneider, ich bin Executive Director bei Datasiders, und in der Rolle leite ich das Kompetenzcenter DXP. Muss man vielleicht ganz kurz erklären, ist auch so ein kleiner Insider drin. Das X steht bei uns zum einen für Excellence, zum anderen aber auch für Kreuzprodukt, also mathematisch genau alles auf der einen Seite mit allem auf der anderen Seite zu verbinden. Das D für Daten, das P für Prozesse. Und damit ist, glaube ich, auch klar, dass wir komplett über die Wertschöpfungskette arbeiten. Seit 30 Jahren jetzt in der IT, seit 15 Jahren im Bereich Daten.
Super, danke. Und ich kann mich auch noch an unsere letzte Folge erinnern vor einem Jahr, die unter dem Titel KI lebt von der Datenqualität auch immer noch verfügbar ist als Podcast. Lohnt sich da auch vielleicht nochmal reinzuhören, wenn der Podcast hier heute gefallen hat. Und wir haben auch dort vor allem darüber gesprochen, warum viele KI-Initiativen gerade im deutschsprachigen Raum vor allem an der Datenbasis, an der Datengrundlage scheitern, und wie man aber dann trotzdem auch mit zielgerichteten Investitionen dann auch in die Dateninfrastruktur und auch in das Thema Data Governance gegensteuern kann. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie sich der Data- und AI-Markt 2025 und 26 entwickeln wird. Und schön, dass wir heute jetzt Anfang 26 ein bisschen ein Zwischenresümee ziehen können. Was hat sich getan? Was hat sich vielleicht nicht getan? Wir haben schon im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Nicht jedes Buzzword oder jeder Technologietrend hat tatsächlich auch dazu geführt, dass der Impact von Datenlösungen und KI auch tatsächlich auch zu einem Impact geführt hat. Aber über all diese Themen wollen wir heute sprechen. Ich würde gerne aber am Anfang zu Beginn noch einmal die Perspektive auf Datasiders richten, jetzt bei Gero mit rund 105 Millionen Euro Umsatz 2024. Spielt Datasiders mittlerweile im deutschen IT-Dienstleistungsmarkt durchaus eine gewichtige Rolle. Ja, ihr gehört zu den führenden IT-Beratungen, Systemintegrationsunternehmen in Deutschland. Und da man ja immer auf die großen Dienstleister immer besonders blickt, ja, natürlich große Umsatzvolumina, da steckt ja auch entsprechend auch viele Kunden und große Kunden und auch entsprechend viele Kundenprojekte auch dahinter. Einmal am Anfang die Frage, wie verlief 2025 für euch? Vielleicht kannst du da mal so einige Eckpunkte einmal nennen.
Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass wir diese Tradition jetzt etablieren können und dass wir zum dritten Mal auch in dieser Konstellation dabei sind. Gute Frage, wie war 2025? Es war kein Selbstläufer. Ich bin durchaus zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben 2025. Aber wir als Data Siders haben eine ganze Menge von Kunden in der deutschen Industrie, große Unternehmen, Unternehmenskunden im Automotive-Segment. Und wir haben durchaus gespürt, dass dort sehr streng und stark auf das Budget geschaut wird. Wobei man auch ein bisschen differenzieren muss. Alles, was in die Richtung direkter Produktivitätsverbesserungen geht, Effizienzsteigerungen, läuft gut durch. Aber viele Ausgaben, die man früher getätigt hatte, wurden dann doch viel, viel sorgfältiger geprüft oder eben auch versucht, dort Kosten einzusparen. Insofern bin ich wirklich sehr stolz und froh darauf, dass unserem Team es gelungen ist, das zu kompensieren durch andere Branchen. Wir sind in Defense reingewachsen, wir haben unseren Footprint in Financial Services ausgebaut, wir sind in Retail gewachsen und insofern würde ich zusammenfassend sagen, das war ein durchaus forderndes, aber erfolgreiches und für uns als Data Siders auch strategisch wichtiges Jahr, weil wir uns einfach noch breiter aufgestellt haben. Wir haben unser Portfolio weiter geschärft. Wir haben sehr stark an der Integration gearbeitet, an unserer Positionierung. Und auch dank der Studie können wir mittlerweile von uns sagen, dass wir der umsatzstärkste Data- und AI-Dienstleistungsspezialist sind. Mittlerweile arbeiten mehr als die Hälfte der deutschen Top 50 Unternehmen sind unsere Kunden und wir haben das Jahr 2025 stark genutzt, um unsere Microsoft-Partnerschaft weiter auszubauen. Wir sind jetzt Fabric Featured Partner und sehen das auch als durchaus sehr wichtiges Thema im Markt. Also insgesamt, es war ein gutes Jahr, um an der Positionierung zu arbeiten, sich robuster und fokussierter aufzustellen. Es war auch wirtschaftlich erfolgreich, aber es war alles andere als ein Selbstläufer.
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, weil ich das auch in der Einleitung nicht gesagt habe. Du hast gerade Studie genannt. Lündong analysiert und vermisst seit 3 Jahren den deutschen Markt für Data und AI Services, betrachtet sowohl die führenden Dienstleister, die entsprechend vom Consulting und von der Fachseite über die Entwicklung von Datenlösungen bis hin zum Betrieb von Datenprodukten und Datenlösungen und Dateninfrastrukturen Lösungen aus einer Hand bieten, beziehungsweise diese 3 Pillar im Portfolio haben und in der Lage sind, wenn die Kunden es möchten, das Ganze eben aus einer Hand auch Ende zu Ende anzubieten. Und auf der anderen Seite schauen wir uns eben auch die Anwenderperspektive an, also welche Themen und Trends beschäftigen dann in unserem Fall 180 befragte großen Unternehmen und Konzerne. Und Data Siders ist tatsächlich einer der führenden oder auch der größte Spezialist, der sich eben überwiegend ausschließlich auf das Thema Data und AI spezialisiert und fokussiert hat. Dazu kommen wir nochmal so zur Einordnung, was Gero gerade mit Studie meinte. Lass uns da aber bitte nochmal kurz konkret oder etwas konkreter reingehen, Gero. Du hast es gesagt, ihr seid eine Unternehmensgruppe, ihr habt viele Zukäufe gehabt. Das waren jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 10 in den letzten Jahren. Wenn nicht, kannst du mich gleich mal kurz korrigieren. Im letzten Jahr habt ihr eine Übernahme getätigt. Vielleicht, weil wir haben da im letzten Jahr auch drüber gesprochen, vielleicht kannst du nochmal ein Update geben, wo steht ihr eigentlich in Punkt auf Konsolidierung der Strukturen einer einheitlichen Governance? Ganz über Post-Merger Integration ist ja bei ca. 10 Dienstleistern, die man verfügt, ja auch durchaus herausfordernd.
Ja, absolut. Das ist auch ein Thema, was uns naturgemäß jetzt viele Jahre sehr stark bewegt hat. Wie schaffen wir es, den Spirit zu behalten, der Menschen erfolgreich, aber gleichzeitig die Größe zu nutzen und wie ein Unternehmen für Kunden aufzutreten? Und das Gute ist, dass im Laufe der Jahre natürlich das Vertrauen wächst, das Miteinander, das Verständnis füreinander. Und das führt dazu, dass wir uns im vergangenen Jahr 2025 im Kreis aller Partner darauf geeinigt haben, dass wir jetzt auch den letzten konsequenten Schritt gehen und zu einer Firma werden. Also insbesondere jetzt erstmal in Deutschland die einzelnen GmbHs verschmelzen in eine Data Siders Gesellschaft. Viele Vorarbeiten haben wir schon gemacht. Das setzt natürlich voraus, dass wir gemeinsame Prozesse haben, dass wir gemeinsame Systeme nutzen, dass wir Enabling Services oder Shared Services, wie es auch immer heißt, zentralisiert haben. Da haben wir viel schon getan. Aber der letzte Schritt hat noch ausgestanden, den werden wir dieses Jahr gehen und zu einer Gesellschaft werden, was natürlich auch für den Markt einfacher zu verstehen ist, für die Mitarbeitenden einfacher zu verstehen ist. Man muss eigentlich klar sagen, Menschen, die jetzt dazukommen, sagen eher, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Menschen, die seit 20 Jahren an Bord sind, verstehen vielleicht aus der Historie, wie sich was gefügt hat. Aber Historie ist irgendwann was für Geschichtsbücher. Mittlerweile müssen wir uns eben so aufstellen, wie es dem Markt angemessen ist. Und das heißt, dass wir in diesem Jahr auch wirklich zu einer Gesellschaft werden und uns eben anders organisieren in Competence Center, in Initiativen. Das hatte auch Christian angesprochen, der da auch eine wichtige Rolle spielt. Und wir glauben, dass das ein toller und wichtiger Schritt ist, den wir dieses Jahr entsprechend gehen.
Weil ich denke mal, das ist auch immer so mit einer der größten Herausforderungen. Also du hast gesagt, Markt, ne? Also auch Kunden. Kunden müssen es im Grunde auch verstehen, ne? Wenn man dann im Grunde früher, sagen wir mal, 10 Spezialisten, die auf ein Themenfeld oder auf eine Technologie oder vielleicht sogar auf eine Branche fokussiert werden, ne? Sind, ne? Und natürlich auch einen gewissen Blick dann auch haben, ne? Auf dieses Spezialthema, ne? Und dann entsprechend hat man dann eine größere Unternehmensgruppe, die sagt, wir sind aber entsprechend ein, wir bieten Ende zu Ende an. So, und dann kommen aber dann auch die Ausschreibungen, wo Kunden dann sagen, wir hätten ganz gerne Fachkonsulting, wir hätten gerne Domänenexpertise, wir hätten gerne nicht mehr nur eine Technologie wie eine SaaS oder ein SAP, sondern wir brauchen irgendwie auch was im Bereich Snowflake oder Microsoft, hätten ganz gerne auch nochmal eine Systemintegration und wäre ganz nett, wenn ihr auch noch die Daten auch noch betreiben könntet. Ne? So, und das ist dann entsprechend auch dann sicherlich für den Vertrieb oder auch für die Berater dann schon auch eine Challenge aus ihrem Silo heraus, ja, aus ihrem Silo heraus auch an das größere Ganze aufschwenken. Ne? Also auch zu sagen, Mensch, jetzt weiß ich, ein Kollege, der vielleicht an einem anderen Standort sitzt, den wir jetzt vielleicht vor 2 Jahren zugekauft haben, die können das doch, ja, und dann auch interne Ökosysteme bilden. Das ist ja sicherlich auch kulturell auch ein, vielleicht keine Herausforderung, aber ist zumindest ein wichtiger Punkt.
Ja, und wir müssen es ja auch zwangsläufig machen, der Markt verlangt das. Ne? Also wir sehen auf der einen Seite, dass Ausschreibungen größer werden, einfach indem Dinge gebündelt werden innerhalb dieser Ausschreibung. Zum anderen, wenn man das Thema KI, ich will jetzt hier nicht so weit vorgreifen, aber das Thema KI greift über komplette Wertschöpfungsketten. Das heißt, man ist dort in dem Moment, wo man eine Nische besetzt, zwar stark in dieser Nische, aber du musst denken über diese kompletten Wertschöpfungsketten, weil dann macht auch KI in dem Moment richtig Sinn. Und das ist genau die Aufstellung, die wir jetzt gewählt haben, weil wir natürlich genau diesen Trend am Markt auch sehen.
Aber lass uns doch da vielleicht mal direkt mal einsteigen, Christian. Wenn ihr jetzt mal auf eure Kunden schaut, haben wir gesehen, der Data- und AI-Markt, wenn wir die nochmal die zitierte Studie nehmen, sind die Data- und AI-Dienstleister um 13,2% gewachsen. Der gesamte IT-Dienstleistungsmarkt, also die IT-Dienstleister, die in Deutschland tätig sind, sind um 2,6% gewachsen. Ist ein kleines Delta. Aus deiner Sicht erstmal vielleicht die eine Frage, nimmst du das auch so wahr entsprechend, dass Kunden entsprechend ihre Budgets in Zeiten von konjunktureller Schwäche eher auf das Thema Daten shiften? Und zum anderen die nächste Frage, in welche Themen fließen die Budgets rein?
Also zum einen wird Geld zielgerichteter ausgegeben. Zum anderen ist es so, dass dieser Shift Richtung Daten zwangsläufig notwendig ist, weil der Shift Richtung AI dem Ganzen folgt. Was wir gerade sehen, ist, dass da entsprechend konsequent investiert wird. Also Unternehmen, die sichtbar eine KI-Strategie haben, investieren aktuell in Daten. Und da sehe ich genau auch diesen Shift der Budgets Richtung Daten.
Dann eher im Bereich der Dateninfrastruktur. Also ich jetzt als Marktanalyst würde sagen, bringt mal erstmal eure Dateninfrastruktur sauber hin, bevor ihr euch jetzt mit neuen Data Solutions kümmert, die dann am Ende des Tages vielleicht zwar in einem Silo skalieren, aber eben dann nicht in die Breite, sondern erstmal der Fokus auf die Dateninfrastruktur, auf die Datenqualität. Du hast ja auch mal, von dir mal den spannenden Begriff gelesen, es geht nicht um Big Data, sondern wir haben eigentlich ein Thema, ein Bad-Data-Thema und wir sind alle schon lange genug im Markt, um zu wissen, nochmals muss ich ja manchmal irgendwann ja mal was ändern. Fokus auf Dateninfrastruktur, ganz zentraler Punkt, oder?
Ja, also Dezentralisierung, ne? Das ist jetzt, ich sag mal, so ein bisschen aus der Wahrnehmung wieder rausgerutscht, ist auch so ein bisschen vielleicht mit KI überlagert, aber nach wie vor ein wichtiger Punkt. Einfach, dass Daten, insbesondere wenn sie an verteilten Lokationen sind, muss darauf zugegriffen werden, weil du musst letzten Endes die Gesamtheit der Daten musst du analysieren und sehen. Und das ist durchaus eine Herausforderung, wir haben ja mal Data Mesh eine ganze Zeit gehabt, da sehr organisatorisch komplexe Situationen, deswegen ist es nicht so richtig ans Fliegen gekommen. Haben wir jetzt mit Fabric, mit Data Fabric und Microsoft hat sich ja an dieses Wort sehr angelehnt und bietet da aus meiner Sicht eben auch ein sehr gutes Portfolio. Also das ist schon sehr intelligent, was die da gerade machen.
Ne? Kannst du das vielleicht mal näher nochmal erläutern, das Thema Fabric?
Fabric ist die Möglichkeit, Datenintegration sehr, sehr leicht zu machen und quasi Daten, wenn du so willst, zu verweben. Das ist also, wenn man es wörtlich übersetzt. Ne? Und die Idee ist eben genau, die Daten dort zu belassen, wo sie sind und sie dann zusammenzuführen und dann weiter zu nutzen, analytisch zu nutzen und eben diese Entfernung zum Thema KI, die Entfernung zum Thema Analytik dann zu verkleinern.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man Data und AI nicht so sortenrein trennen kann und allen Unternehmen klar wird, dass man keine Zeit hat. Ich glaube, es ist relativ deutlich, was KI möglich macht heute und absehbar, dass das immer mehr wird. Welche Produktivitätsverbesserungen das sind, welche neuen Produkte, welche neuen Services. Und aus Unternehmenssicht ist entscheidend, dort am Puls der Zeit zu bleiben. Und es ist vollkommen illusorisch zu sagen, wir bauen jetzt 3 Jahre unsere perfekte Dateninfrastruktur auf und dann starten wir mit KI. Ganz im Gegenteil, der Druck ist groß, schnell zu starten. Und wir sehen viele Projekte, die dann Daten und KI untrennbar miteinander verweben, wo man also nicht mehr den Ansatz hat, wir bauen erstmal, wie in der Lehre gewünscht, eine ganz ordentliche, flächendeckende Datenplattform auf. Das ist, wie Christian sagte, der dezentrale Ansatz, wo man im Zweifelsfall die Daten organisiert, die man für einen Anwendungsfall braucht. Und man geht dann Anwendungsfall für Anwendungsfall vor und baut gewissermaßen unter dem laufenden Rad gleichzeitig die Dateninfrastruktur mit auf. Und das halte ich auch für das richtige Vorgehen, weil Geschwindigkeit ganz wesentlich ist.
Mhm. Mal eine, vielleicht weiß nicht, ob das eine provokante Frage ist, aber noch, ich will mal kurz nochmal in unserer Studie nochmal zitieren. Ein großer Teil der Befragten und Unternehmen planen eine Datenstrategie auf einer zentralen Datenplattform aufzusetzen. Jetzt nochmal für mich, um das einzuordnen. Sind es im Grunde zwei entgegenläufige Trends? Also eine zentrale Datenplattform versus einen dezentralen Fabric. Ansatz oder müssen wir da zwei?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir von zentral und dezentral sprechen. Also die Daten zentral verfügbar zu haben, das ist schon wirklich elementar und wichtig. Die Daten physikalisch zentral zu haben, ist nicht mehr zwingend notwendig. Und ja, das ist die wichtige Differenzierung, die man bei diesem Zentralitätsbegriff machen muss. Mhm.
Was würdest du denn sagen, wenn ihr mal in eure Projekte reinschaut? Also man möchte eine zentrale oder eine relevante Data Governance Strategie haben. Dann geht in das Thema Datenplattform rein. Viele Unternehmen sagen auch, da sind wir schon relativ gut fortgeschritten. Ist ja erstmal nur auf dem Papier oder ein Eindruck. Wenn ihr jetzt mal so in eure Projekte reinschaut, vielleicht auch gerne mal so einen Unterschied nach Branchen. Wie reif sind denn die Kunden da wirklich? Oder Stand 2025. Also ist es so, dass hier im Grunde dann auch Projekte oder Situationen vorfinden, wo ihr sagt, Mensch, da können wir eigentlich wirklich schon gut auf eine gute Basis aufsetzen?
Also was die Daten selber angeht, das ist gar nicht so schlimm, wie immer so kolportiert wird. Ne? Also da haben auch viele Unternehmen durchaus schon etwas getan. Wo wir Situationen sehen, wo etwas gemacht werden muss, sind halt Datenstrategien, KI-Strategien, Governance-Compliance ist mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Also je nachdem, ne? Also in regulierten Bereichen nicht, in nicht so regulierten Bereichen vielleicht ein bisschen mehr. Wir sehen nach wie vor Silos, die man auflösen muss. Deswegen eben auch genau dieser dezentrale Ansatz, der die Daten dann zentral verfügbar macht, weil so einfach lassen sich sie das auflösen. Gero sagte gerade, Geschwindigkeit ist wichtig an der Stelle und Das ist so das, was wir vorfinden. Ne? Also im Mittelstand hast du häufig so Standardsysteme, ERP, CRM und so weiter, die dann sehr gut sich verbinden lassen. Im Konzernumfeld findest du häufig, ich sag mal so, alles, was der Markt letzten Endes zu bieten hat. Und da merken wir aber auch, dass eine gewisse Konsolidierung stattfindet. Ne? Und weil du gerade sagtest, Datenplattform, wenn ich mal auf Microsoft zurückkomme, ich sage immer so, Microsoft ist so ein bisschen so das Salz vom Meter des Marktes. Ne? Man muss nicht immer alles gut finden, was sie tun, aber man sollte darauf achten, was sie tun. Und sie machen das sehr geschickt. Die haben diese dreistufige oder drei Ebenen. Sie haben Compliance, Security, Governance als Ebene. Darüber dann eben die Integration, alles was mit Fabric zu tun hat, und darüber dann KI und eben, sagen wir so, das Interface zum Benutzer hin. Und das lässt sich sehr schön dann als Basis, als Blueprint einfach mal nehmen. Ne? Und wenn man sieht, was da möglich ist, alleine dadurch, dass man in einer Plattform, in einer Produktwelt bleibt, das ist dann schon bemerkenswert. Und da hilft das hilft auch, aus meiner Sicht der Dinge, hilft auch dem Mittelstand, weil du musst dir nicht da was kaufen und das noch irgendwie zusammenbringen, sondern es ist schon integriert. Und das sehen wir zumindest in 26 auch als Game Changer.
Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, was man natürlich auch meines Erachtens nicht vergessen darf. Traditionell haben wir bei Daten vor allem gedacht an zum Beispiel Maschinendaten, wo wir vorausschauende Wartung machen, oder Absatzdaten, wo wir Cross-Selling-Potenziale identifizieren. Aber es wird ja auch wichtiger, dass Source-Codes sind Daten, Texte sind Daten, E-Mails sind Daten. Also wir haben viel mehr diese Daten, die in der Welt der Wissensarbeiter leben, die wir genauso mit einfangen müssen. Und da kann ich Christian nur zu beipflichten. Es wird natürlich dann einfacher, wenn man, also wir sind ja bei klassischen Themen wie Wissensmanagement oder Automatisierung des Nutzens des Wissens, so wie Source-Generierung, dass dort natürlich hilft, dieser Gedanke einer einheitlichen Gewebestruktur, die alle Daten zugänglich macht für Intelligenz, sei es Auswertungen oder um daraus auch automatisiert Dinge zu tun, dann ist man näher an Prozessen bzw. Agenten.
Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil du hast es vorhin so in einem Nebensatz gesagt, Data und AI kann man nicht mehr trennen. Ich würde sogar auch sagen, du kannst Data Analytics, AI auch nicht mehr von dem Thema Softwareentwicklung und IT-Services trennen, sondern es ist eigentlich ein, spätestens seit der Cloudifizierung, eigentlich ein integraler Bestandteil geworden, weil was sehen wir am Markt? Immer mehr sind cloud-basiert, laufen über große Plattformen, Salesforce, ServiceNow, Microsoft, will gar nicht so viel Werbung für andere machen, aber oder über die Hyperscaler und auch andere große Tech-Anbieter, Prozesse werden entsprechend digitalisiert. Datenströme entstehen, die müssen natürlich ausgewertet werden. So ist ein Data- und Analytics-Spezialist, wie ihr mal einer gegründet wurde, hat sich ja quasi per Heritage, ja viel mit dem Thema Reporting-Lösungen, Einführung von, ne, Ablösung von Excel zu dann Frontend-Lösungen, ne, die, das kennen wir ja alle, beschäftigt. Heißt natürlich auch für euch, darauf möchte ich jetzt mal hinaus, heißt natürlich auch für euch als Data- und AI-Spezialist, der Wandel eigentlich zu einem Art Data- und AI-Spezialisten mit einem starken IT-Service-Fokus auch, ne, weil Themen, ist das Thema Datenraum, Infrastruktur, Applikationsschicht, wird natürlich für eure Lösungen viel, viel wichtiger. Wenn du sagst, Streaming-Daten in der Operational Technology, ja, wenn man dort entsprechende Lösungen bauen möchte, reicht es eben nicht nur, die Lösung zu bauen, sondern du gehst ja sehr tief in die einzelnen Applikations- und Infrastrukturlayer rein. Was heißt das für euch?
Absolut. Und spielt das sogar eigentlich ziemlich in die Karten, weil der Teil von uns, der nicht traditionell Data und Analytics oder jetzt Data und AI war, ist nah am Software Engineering, und zwar ziemlich High Level mit relativ hoher Seniorität, dass wir Lösungen, die wir konzipiert haben, auch später in der Architektur und teilweise auch umgesetzt haben. Und das, was früher eher zwei Welten waren, wächst immer mehr zusammen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man zwischen der IT-Dienstleistung und der Data- und AI-Dienstleistung nicht die scharfe Marktgrenze zeichnen kann, sondern dass das so ein Übergang ist, der fließend ist. Und das merken wir auch, dass dort auch die Menschen in Teams, es ist teilweise gar nicht mehr so einfach, die Rollen überhaupt festzulegen, die früher viel klarer waren. Mhm.
Was heißt denn das dann, also ich will jetzt nicht eure Strategie jetzt hier ausgeplaudert wissen, aber, ja. Aber was heißt denn das dann für euch als Dienstleister, für euer Portfolio? Du hast ja vorhin auch gesagt, auch eingangs, ihr habt doch euer Portfolio auch geschärft. Was heißt denn das dann für euch? Also müsst ihr denn auch viel stärker in Themen wie Fachberatung rein? Also Enterprise Architecture ist ja auch ein Thema, was natürlich in dem Kontext, wenn wir über Cloud reden, auch viel wichtiger wird.
Ja.
Data Ops, alles solche Themen.
Guter Punkt. Da lohnt vielleicht noch mal kurz zu sagen, dass wir traditionell ehedem einen etwas anderen Marktangang hatten und auch weiter haben als viele Data und Analytics, vor allem Dienstleister. Mhm. Wir sind nicht unbedingt diejenigen, die das neue Data Warehouse und die neue Reporting oder die Corporate Performance Management Lösung aufbaut. Das tun wir. Aber was wir in hohem Maße immer getan haben, ist, dass wir in gewissen Fachabteilungen, sei es zum Beispiel im Supply Chain Management, im Product Lifecycle Management oder auch in ganz anderen Themen wie Projekt- und Portfolio Management, nach fachlichen Problemen gesucht haben, deren Lösung sehr viele Data und AI beinhaltet. Aber wir haben immer die gesamtheitliche Lösung geliefert und dabei eben sehr viel Data und AI mitgebracht, aber auch alles andere, von der fachlichen Anforderungserhebung zur Konzipierung, zur Beratung, Umsetzung, dem Betrieb und eben Data und AI, aber auch Software-Engineering. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man ein ganz konkretes Problem hat, wo man besser werden kann und man eine schlüsselfertige Lösung braucht und in gewissen Anwendungsfeldern klar ist, diese Lösung wird zu 80% Data- und AI-Themen beinhalten. Selbst wenn das manchmal Kunden nicht mal sehen, interessanterweise. Aber wenn ich, und dann bin ich auch fertig, zum Beispiel über eine resilientere Supply Chain nachdenke, brauche ich Fachlichkeit und Data- und AI. Aber ich würde es eigentlich nie als traditionelles Data- und AI-Thema sehen. Mhm. Trotzdem ist es ein solches. Das stellen wir fest bei vielen der Probleme, die wir adressieren. Oder wenn ich ein ausgewogenes Portfolio brauche für forschende Pharmaunternehmen und das steuern möchte, dann komme ich bei Data und AI raus, obwohl ich von einem fachlichen Problem komme. Und das versuchen wir zu kombinieren. Und da habe ich das Gefühl, dass sich der Markt eher auf unsere Herangehensweise zubewegt, als davon weg. Deswegen haben wir eigentlich auch nicht so ein Problem, uns dort umstellen zu müssen.
Ich sehe das auch so, weil im Grunde kann man ja sagen, eigentlich, ich würde sogar sagen, egal welches Business-Problem man adressiert, naja, überall steckt ja irgendwo Automatisierung auch dahinter. Es ist ja im Grunde ja fast schon so ein kleiner gemeinsamer Nenner. Nennt es Automatisierung in Form von klassisch RPA, Workflow-Automatisierung. Oder sogar dann auch, wenn wir hier nochmal in Richtung etwas progressiver, Richtung Agentic AI gehen, wo wir, glaube ich, noch ein bisschen weit wechseln, aber zumindest mal so als Trend, stecken ja überall ja Automatisierung und dann entsprechend ja auch Daten auch dahinter, die entsprechend ja miteinander auch kommunizieren müssen, und quasi miteinander kommunizieren müssen auf Basis von Daten. Das heißt tatsächlich, sehe ich ganz genauso, jedes Thema im Software Engineering, ja, wenn nicht sogar auch im Consulting, hat einen direkten Impact zum Thema, mit dem Thema Daten. Also ohne dem geht das nicht. Ne? Und dann sogar auch, wenn wir über DevOps reden, automatisch auch mit dem Thema Daten auf oder Datenlösungen, Softwarelösungen auch regelmäßig dann auch entsprechend zu betreiben, zu verändern.
Ne? Und ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben ja den DevOps-Bereich, Managed Services haben wir ja in den EXP-Bereich, also Daten und Prozesse mit eingegliedert, genau aus dem Grund, den Gero sagt, wir sehen das nicht als getrennte
Disziplin. Ja, absolut. Jetzt nach dem Ausflug nochmal kurz nochmal zum Thema Investitionen und was beschäftigt eigentlich eure Kunden, Gero? Du hast es gerade schon so ein bisschen anmoderiert. Geschwindigkeit ist ein sehr wichtiges Thema, auch von euren Kunden, wenn es darum geht, auch in Digitalisierung zu investieren. Also da spielt ja auch viel das Thema Wettbewerbsforschung mit mehr rein, brauchen wir gar nicht so lange ausführen, wobei das wir hier in Europa da auch ein gewisses Handlungsbedarf haben. Datengetriebene Geschäftsmodelle, Digitalisierung der Produktionsebene im Industriekontext, Effizienzkostensenkungsthemen natürlich in den aktuellen Zeiten schon alles sehr wichtig. Supply Chain hast du auch genannt. Wenn du oder auch ihr beide mal so auf eure Projekte mal schaut, vielleicht nochmal so einen Blick auf das letzte Jahr, was sind denn so die originären Ziele von Kunden kann man die irgendwie klassifizieren. Da gibt es so zwei, drei Hauptziele, die hinter den Investitionen stecken, was dann auch die Kunden damit eher erreichen möchten.
Wenn man, glaube ich, durch alle unsere Branchen geht, dann ist Kostensenkung und Effizienzgewinn die Nummer eins. Wenn man nach Branchen differenziert, sieht man allerdings, dass das durchaus sehr verschieden sein kann. Zum Beispiel sind wir in diesem Jahr ja recht stark in die Defense-Branche gekommen und bauen das auch weiter aus. Dort ist Kostensenkung sicher weit davon entfernt, das Top-Thema zu sein. Und deswegen ist, glaube ich, sehr wichtig, eine branchensegmentierte Betrachtung.
Weil wahrscheinlich aber auch Effizienz im Defense-Sektor sicherlich auch mal nicht schon relevant ist, ne? Weil die müssen ja auch quasi ihre internen Prozesse auch beschleunigen, Beschaffungsstrukturen zum Beispiel, ne? Oder da ist ja auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte ja auch quasi unter dem Radar ja auch vieles auch historisch gewachsen, ne?
Ja. Aber ich glaube, die Skalierung absolut, ist wichtiger als die Effizienz. Ja, natürlich will man auch effizient skalieren, aber der Gedanke ist mehr, wie verzehnfachen wir das.
Genau, zum Beispiel gerade in den Kontext von Christian dann gleich, weil wir da natürlich auch einen großen Trend sehen in Richtung Software-Defined Product Engineering. Das war gar nicht so, aber natürlich verändern sich auch die Verteidigungsprodukte entsprechend ja auch. Ja, genauso wie im Automotive-Sektor, deswegen sehen wir auch, dass auch viele Automobilzulieferer sukzessive auch in den Rüstungssektor auch Überschriften. Ja, und generell das ganze Thema auch Digitalisierung der Produktebene sehen wir auch als Trend, das hast du vorhin auch genannt, mit dem Thema so digitaler Zwilling und Streaming-Daten, Predictive Maintenance. Ja, alles klar. Christian, dann.
Ja, was wir sehen, wie gesagt, kann ich total zustimmen. Also die Bereitschaft, irgendwelche Experimente zu machen und dann halt zu gucken, die ist durchaus ein Stück gesunken. Ne? Das hat mit Kostendruck durchaus zu tun. Und das ist für uns eben genau der Punkt, wir gehen hin zu domänenspezifischen Dienstleistungen, zu domänenspezifischen KI-Modellen. Und das ist genau das, was Gero gerade sagte. Wir verbinden ja die Domänen mit der entsprechenden Technologie. Und das ist etwas, was ich wahrnehme, wo Kunden sagen, wir wollen nicht erstmal irgendwas ausprobieren, sondern wir wollen in einer bestimmten Domäne und sei es jetzt die Branche, sei es jetzt bestimmte Abteilungen wie HR oder andere administrative Abteilungen, wir wollen da bewusst etwas implementieren und in eine bestimmte Richtung gehen. Und das ist schon ein Unterschied in der Wahrnehmung. Also es ist auch für uns Dienstleister anspruchsvoller geworden, Kunden zu bedienen, weil du musst die Domäne mitbringen, du musst die Erfahrung mitbringen. Und das ist so die Änderung, die ich wahrnehme.
Da würde ich gerne auch nochmal dran anknüpfen. Gefühlt ist ja mittlerweile ja jedes Digitalisierungsprojekt ein KI-Projekt. So. War damals bei Cloud schon so, jedes IT-Projekt war ein Cloud-Projekt, ne, weil man vielleicht, ohne was zu unterstellen, man auch durch die Betitelung auch einfacher ein Budget freigegeben bekommt. Vielleicht vom Aufsichtsrat oder, ne, so, oder vom Vorstand. Wenn wir nochmal den Blick in unseren Research setzen, sehen wir natürlich, dass viele Unternehmen mit KI experimentieren. Die einen haben es auch schon mehr oder weniger auch mal in die Breite, je nach Funktionsfeld auch skaliert. Aber man merkt aber auch, dass die Skalierung trotzdem in die Breite noch schwer fällt. So. Was wir so hören, Fachkräftemangel, unzureichende technologische Voraussetzungen, Regulatorik, ne, unklare Verantwortlichkeiten, auch schon darüber gesprochen, steht natürlich dagegen. Wenn ihr da auch nochmal in eure Kundenprojekte reinschaut, Stichwort KI-Skalierung, warum stockt sie eigentlich in der Praxis? Was sind so die wichtigsten Gründe aus eurer Sicht? Dafür ist es die Kultur, ist Mindset, ist es unterschiedliche Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen, Business, IT?
Ja, die Antwort ist ja.
Okay, dann können wir zur nächsten Frage gehen.
Also natürlich mein Lieblingsthema Datenqualität, weil KI wirkt an der einen oder anderen Stelle durchaus als Verstärker. Und als Verstärker dessen, was sie lernt, was sie mit, womit sie trainiert wird.
Wir machen früher vielleicht auch mal immer so unter den Decken nochmal einen Deckel drauf machen konnte, nach dem Motto, komm, wir finden schon irgendwie einen Workaround, genau. Aber es geht mit KI wahrscheinlich dann nicht, wenn du bei mir
Genau, also das ist so und dann bist du relativ schnell so bei Guardrails, die du aufbauen musst für KI, dann brauchst du die entsprechenden Verantwortlichkeiten die du dann da entsprechend setzen musst. Und da sind wir dann auch ein bisschen wieder so mit diesem Data Mesh Gedanken und gleichzeitig musst du gucken, dass es halt nicht zu komplex wird. Ne? Du hast teilweise in den größeren Unternehmen sehr komplexe Gebilde, die du nach und nach auflösen musst. Nichtsdestotrotz bietet sich eben die Möglichkeit, da sind wir dann wieder so bei Fabric, also bei dem Konzept Fabric, bietet sich dann die Möglichkeit, Gero hatte das vorhin gesagt, dass du dezentral trotzdem sehr gut starten kannst. Also du kannst lokal optimieren, das funktioniert nach wie vor noch. Du musst aber das Zentrale mitdenken. Und das ist die Herausforderung in dem Projekt.
Ja, genau. Vielleicht auch noch als Bestätigung oder vielleicht anderen Gesichtspunkt drauf. Ich glaube, dass das Lokale und vor allem, dass ich nehme mir einen konkreten Anwendungsfall heraus, wo ich glaube, dass ich mit Methoden von Data und AI besser werden kann, dass das schon ziemlich gut skaliert, dass immer mehr Anwendungsfälle aufgegriffen und gelöst werden. Aber wenn ich bei Skalierung von KI bin, meint man ja häufig auch, dass ich das gesamte Unternehmenswissen und auch vielleicht Vorgänge jeden Mitarbeitenden per KI in Anführungszeichen per Sprache zur Verfügung stelle. Und da passiert genau das, was Christian gesagt hat. Wenn ich jede Frage auf das Unternehmenswissen von jedem jederzeit absetzen können soll, dann zeigt sich eigentlich sehr schnell, wie gut ich meine Daten im Griff habe. Und da ist noch viel, viel zu tun in den allermeisten Organisationen.
Ja, genau, richtig. Da wollte ich nämlich auch tatsächlich auch genau da nochmal reinbohren. Wir reden hier heute über Agentic AI. So unterschiedliche Prozesse kommunizieren miteinander und arbeiten autark. Da bist du ja quasi jenseits der Silos, ne? So, da gehst du ja eher auf einen Gesamtgeschäftsprozess, zum Beispiel Logistik. So. Jetzt hatten wir früher auch mal so auch schon die Trends Business Performance Management. Dann hieß es mal irgendwann intelligente Automatisierung. Es waren ja auch alles vom Konzept her ja auch schon Themen und ich glaube Business Performance Management war ein Begriff. Ich glaube, der wurde von SAS auch mal geprägt, irgendwann um die 2009, 2010, ja. So. Da ging es ja auch schon darum, unterschiedliche Geschäftsprozesse miteinander zu verbinden. Im Grunde ja genau die Herausforderungen, die Unternehmen jetzt schon seit fast über einer Dekade haben. Das ist ja alles jetzt nicht erst neu durch KI entstanden, ne? Ich will noch mal ein bisschen nochmal drauf raus zur Mitte des Podcasts. Was muss tatsächlich bei euren Kunden in den Geschäftsführungsetagen vielleicht auch angestoßen werden, damit wir dann wirklich diese Ziele, die wir auch mit KI oder mit Daten erreichen möchten, auch erreicht werden. Weil ich glaube, es macht ja keinen Sinn, jetzt nochmal 20 neue Buzzword-Trends irgendwie durch den Markt zu hauen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber wir müssen ja irgendwann ja an das Thema kommen. Jetzt haben wir es mal geschafft und wir sind auf einem guten Weg. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch zu sagen, jetzt haben wir es geschafft. Ich würde das nochmal zitieren. Ich fand die Aussage eigentlich sehr klug. Wenn Unternehmen auch nur das einführen und flächendeckend nutzen wollten, was heute mit KI möglich ist, dann hätten die meisten noch viele, viele Jahre Arbeit vor sich. Aber in der Realität bleibt die Weiterentwicklung ja nicht stehen. Ganz im Gegenteil, die geht schneller voran. Insofern tue ich mich etwas schwer zu sagen, wir müssen das tun und dann sind wir fertig.
Du hast ja recht, aber da sind wir ja quasi auch, da sprechen wir eine Sprache. Ich sage ja, aber wir hatten ja schon, haben wir 2010 ja schon das Thema mit Business Performance Management. Wir haben die Anforderungen, auch prozessübergreifend zu automatisieren, auch Digitalisierungspotenziale zu schaffen. Und genau in dem Zwischenzeitraum kam Cloud, kam die Cloudifizierung, kam Software as a Service, kam Artificial Intelligence, das Alte, jetzt kommt noch generative KI. Also ist ja genau der Punkt. Ne? Also, und in den letzten 10 Jahren ist eigentlich zu wenig auf der Datenbasis passiert. Und das ist ja genau die Sache. Die nächsten 5, 6 Jahre wird die Geschwindigkeit noch schneller gehen.
Ja.
Aber irgendwann muss man ja genau mal sagen, jetzt sind wir mal an einem guten Startpunkt und dann vielleicht die nächsten Punkte, irgendwann steht Quantum dann vor der Tür, Spatial Computing, was, ne?
Ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, das Ding, die ganze Sache, das ist ja, wie das so als Infinite Game beschreibt, ne? So, das ist, ich glaube nicht, dass es den Punkt gibt, wo man fertig ist. Ich glaube, dass man immer an dem Punkt sein muss, wo man weitermachen kann.
Genau.
Und Das ist jetzt bei KI haben wir jetzt etwas, was sehr, sehr sichtbar geworden ist. Also KI ist ja, das gibt es ja seit 30 Jahren, ne? Also Machine Learning konnte jeder schon lange, lange machen. Das ist auch eine sehr stabile Technologie, ne? Das ist jetzt nicht so was, was sich so im Experimentstatus irgendwie befindet oder so, sondern man kann es wirklich sehr, sehr gut einsetzen. Der Punkt ist der, dass mit so ChatGPT und so, du hast jetzt diese Fähigkeit KI, ohne dass du vorher groß Experte sein musst, nutzen zu können. Und das ist so diese Wahrnehmung. Da kommt auch so ein Stück weit vielleicht dieses Fear of Missing Out her, dass man schnell was mit KI machen muss. Man muss sich mit KI beschäftigen, man muss sein Unternehmen auf künstliche Intelligenz, da fängt ja schon an, der Begriff ist ja unendlich weit, vorzubereiten. Aber diese Sichtbarkeit, die das durch diese Chatbots dann wirklich bekommen hat, das hat diesen Mindset-Shift nochmal ausgelöst, ne? Explizit. Und dadurch auch die Entwicklung, in dem Moment, wo ganz viele Menschen investieren in dieses Thema, ist die Entwicklungskurve auch nochmal viel, viel schneller. Also es ist momentan selbstnährend, ne?
Und vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene beschrieben. Ich glaube, dass die technologische Adaptionsfähigkeit zunehmend ein wettbewerbsrelevantes Erfolgskriterium wird. Und dass der Markt dann auch automatisch diejenigen aussortiert, die darin zu langsam sind, beziehungsweise Einfalltore für neue Unternehmen schafft. Also dass es überlebensnotwendig ist, sich schnell an neue technologische Möglichkeiten anpassen zu können. Und die Zyklen werden, wir sind halt auf einer Exponentialkurve. Die Geschwindigkeit wird schneller. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die jede Organisation für sich entwickeln muss.
Ja, absolut. Ich denke, da kommt auch jetzt auch für euch als Dienstleister auch das ganze Thema nochmal Datenstrategie, Daten, IT, Architektur, Governance mit dazu, weil das, was du sagst, jeder mittlerweile kann im Grunde Gemini, ChatGPT etc. Nutzen. Wir haben den Trend mit Low-Code, jeder Fachbereich kann auch mit Low-Code-Lösungen entwickeln. Auch da müssen wir wieder beim Thema Daten, Stichwort Software Engineering und Daten. Dann kommt dann entsprechend manchmal halt der Compliance Risk Officer oder IT Security Datenschutzbeauftragter, je nachdem, wie sie dann heißen, und sagen, aus den und den Gründen, vielleicht sogar auch berechtigt, geht's halt nicht. Auch das bremst ja. So, ne? Und das sind natürlich auch Strukturen oder auch Dinge, die auch sicherlich auch angegangen werden müssen, wo auch Dienstleister auch gut helfen können. Also immer Blick auf euch. Das ganze Thema Consulting auch stärker, nicht mehr nur Domain-Expertise, sondern auch die Kunden auch dabei helfen, sich einfach auch strukturseitig und organisatorisch entsprechend auch reif aufzustellen. Ne?
Absolut. Das ist auch für uns immer wichtigeres Gebiet. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dort eine gewisse Ordnung in Unternehmen vorzugeben. Ich mache nur plakativ. Ich war überrascht, als gestern mein Tennistrainer erläutert hat, dass er per Vibe-Coding eine App geschrieben hat für Tiebreak, Punktezählung oder was auch immer das ist. Aber das muss man sich jetzt mal vorstellen. Jetzt zugegeben, der ist auch im Hauptberuf in der IT-Branche, aber immer mehr Menschen bringen diese Gedanken in die Unternehmen. Und das war ja, das ist bei den mobilen Endgeräten so gewesen, bei Social Media so gewesen. Ich glaube, dass der Druck immer mehr aus der Konsumerrichtung von den Menschen kommt, die in ihrem privaten Alltag gar nicht mehr verstehen, dass Dinge so kompliziert sein müssen. Die sagen, ja, aber das kann man doch in 4 Stunden programmieren. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko, wenn zehntausende Menschen Vibe-Coding-Anwendungen schaffen, die auf kritische Daten gingen. Und dann, also das heißt, wir sind sofort bei Compliance, bei einer gewissen Governance, bei Strategie. Und es ist schon schwierig, eine geordnete Bahn zu schaffen, die keine Innovation ausbremst. Und da sehe ich uns sehr in der, nicht Pflicht, aber in einem spannenden, auf uns zukommenden Markt, wo wir unterstützen können, dass man das Beste aus beiden Welten vereinigt.
Das wäre auch tatsächlich auch der gute Überleitung zur Abschlussfrage, weil ich auch nochmal am Markt einfach auch wahrnehme, die meisten Unternehmen möchten dann ja gleichzeitig hohe Flexibilität, sie möchten Self-Service-Lösungen, ne? Die Fachbereiche, die Mitarbeiter sollen entwickeln, ne? Sie möchten agile Datenteams haben, ne? Mixed Teams, ne? Also Business IT Teams. So. Möchte man eine zentrale starke Governance haben. Da fließt ja auch noch das Thema EU AI Act in Finanzbranchen oder in Kritisbranchen auch noch das Thema Regulatorik, DORA, Kritis noch mit ein. Wie kann dieser Balance eigentlich zwischen Freiheit, ne, und dann auch klaren Leitplanken eigentlich gelingen, dass es nicht zu starr ist, aber auch nicht zu, ne, nicht zu viel Spielraum lässt?
Christian. Ich will das mal ein Stück widersprechen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass alle Menschen mit Daten arbeiten wollen. Ich glaube, dass die Menschen, die die Kostenseite sich angucken, wünschen, dass alle mehr mit Daten arbeiten. Ne? Aber das, was wir schaffen müssen für diese Menschen, ist eben nicht sie zu KI-Profis, die gleichzeitig auch noch Analytics-Experten sind, auszubilden, sondern wir haben jetzt mit der Möglichkeit, wie zum Beispiel mit KI, für diese Menschen die Möglichkeit, dass sie viel, viel einfacher an Daten rankommen, weil es halt eine Natürlichsprachlichkeit erreicht hat und man nicht mehr SQL oder irgendein Interface auswendig lernen muss. Also das ist für mich schon so dieser Punkt, wo es wichtig ist, diese Unternehmensdaten, von denen wir gesprochen haben, so verfügbar zu machen für diese Menschen. Und dann kann auch Self-Service funktionieren, weil jemand, der eine bestimmte Aufgabe hat, der will die ja perfekt und gut ausführen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und nicht zum Analysten werden. Ne? So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich richtig. In dem Moment, wo jeder Vibe-codet, wo jeder Unternehmensdaten in ChatGPT reinschmeißt, hast du halt ruckzuck den Compliance Officer vor der Tür stehen. Und genau da die Verbindung an der Stelle ist ich sag mal, umständlich sich das jetzt erstmal anhört, ist Data Governance Strategie, ist eine Datenstrategie, und zwar wirklich eine gelebte, und das ist der Unterschied. Also wir machen ja mittlerweile seit jetzt 8 Jahren Data Governance. Früher hat man uns irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt, so als die Bremser, ne? Das ist das, was du beschreibst, ne? Mittlerweile sind die Modelle, die wir dort gebaut haben, und die Vorgehensmodelle, die wir mitbringen, die sind extrem gefragt. Einfach, weil wir jetzt genau diese Situation haben, diese Schatten-KI ins Licht zu bringen, ne?
Und stimmt, auch so, genau. Ich erinnere mich, ja.
Und ich glaube, da ist auch in diesen Modellen das Wichtige, dass sie fallweise unterschiedlich sind. Denn du hast ja recht, dass ich im Grunde ein Trade-off habe zwischen Flexibilität und Sicherheit sozusagen. Ich kann die nur schlecht unternehmensweit für alles einstellen. Wenn ich mich an den maximalen Sicherheitsbedingungen orientiere, dann verhindere ich auf unkritischen Daten Use Cases, die toll wären. Wenn ich mich aber an denen orientiere und diese Flexibilität für alles biete, dann mache ich auch auf kritischen Daten die falschen Dinge. Also ich muss einfach irgendwo ein Framework haben, das mir sagt, mit welchem Typ Daten und Prozessen darf ich was wie machen. Und dann sind wir bei dem Thema, was Christian angesprochen hat.
Okay. Und genauso wie du adaptiv sein musst für dein ganzes Unternehmen am Markt. Ne, wir hatten gerade gesagt, man muss im Spiel bleiben. Genauso adaptiv musst du auch bei Governance sein. Und das ist auch etwas, was für diese Disziplin neu ist, also Beweglichkeit in Governance zu bringen und nicht einmal irgendwas zu definieren und das dann für die Ewigkeit zu haben.
Ja gut, dann schließen wir mal den Kreis und nochmal die Abschlussfrage. Gero, hast du den Eindruck, dass wir auf 2025 blicken und auf unseren letzten Podcast, dass die Unternehmen im deutschsprachigen Raum reifer geworden sind, ne, mit Blick auf ihre Voraussetzungen, auch KI-Datenlösungen einzusetzen, als noch 2 Jahre vor vorher?
Klare Antwort, ja.
Okay. Ich habe es mit einem Jein gerechnet, aber okay, das ist sehr gut. Super. Dann vielen Dank euch beiden für das spannende, kurzweilige Gespräch. Bin gespannt, worüber wir im kommenden Jahr sprechen und wie eure Einschätzung im kommenden Jahr ist, ne, und welche Themen wir dann haben. Hab mich gefreut, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mehr über die Inhalte des Podcasts hören möchtet. Auf unserer Webseite, unserer Lüdendonk-Webseite, gibt es auch die Studie der Markt für Data und AI-Services in Deutschland kostenfrei zum Download verfügbar. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Guten Start ins Jahr. Gerne auf den Lüdendonk Podcast abonnieren und bis zur nächsten Folge und an euch weiter. Vielen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht.
Sie möchten keine Folge von Lüdendonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.